Ich freue mich, dass ich hier zum 60. Geburtstag des BDZV eingeladen bin, um über die digitale Zukunft des Journalismus zu sprechen. Es sind ja bewegte Zeiten und es ändert sich viel. Und in Zeiten, in denen sich viel ändert, fragt man sich mit Recht nicht nur, was muss ich anders machen als früher, sondern man fragt sich natürlich auch, was bleibt. Und man fragt sich auch, was kann ich am besten. Und immer wieder, wenn ich über diese Frage nachdenke, fällt mir die Geschichte von dem Violinvirtuosen ein, der im afrikanischen Dschungel eine Tour macht und sich plötzlich von einem Rudel Löwen umringt sieht. Und ihm ist sofort klar, er hat keine Chance wegzulaufen. Also überlegt er sich, was tue ich jetzt? Ich tue am besten das, was ich am allerbesten kann. Vielleicht kann ich damit die Löwen beruhigen. Also er packt seinen Geigenkasten aus und spielt auf seiner Violine die schönsten Mozart-Sonaten. Und tatsächlich, der Effekt verfängt, die Löwen beruhigen sich, betten sich um ihn herum, bilden einen Kreis und hören ihm andächtig zu. Nach etwa einer Stunde kommt plötzlich und völlig unvermittelt und tonlos ein großer Löwe in den Kreis reingesprungen und frisst den Violinisten auf. Daraufhin sagt ein anderer Löwe im Kreis zum nächsten: Ich wusste doch, sobald der Taubstumme kommt, ist das Konzert vorbei. Meine Damen und Herren, wir sehen daran, dass nur das zu tun, was man am besten kann, in Zeiten großer Not nicht alleine ausreichend ist. Auf der anderen Seite, aus lauter Veränderungslust und aus lauter Angst, alles anders zu machen und das nicht mehr gut zu machen, was man am besten kann, wäre auch ein großer Fehler. Ich bin damit, Sie merken es schon, beim Journalismus und bei der Frage, wie es weitergeht. Und wir haben ja eine berechtigte Skepsis, was die Wachstumsperspektiven des klassischen Zeitungsgeschäfts aus Papier, so wie wir es kennen, betrifft. Wir wissen, welche positiven Zahlen und Entwicklungen es gibt. Wir wissen aber auch, welche rückläufigen Auflagen und Anzeigenerlöse uns plagen. Und deswegen nützt es nichts, die Augen vor der Realität zu verschließen und einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen. Es ist das richtige Maß, es ist die richtige Balance und es ist die Konzentration auf das, was man am besten kann. Und dann ist mir eigentlich um die Zukunft der Zeitung überhaupt nicht bange. Wir können darüber diskutieren, wie die Wachstumsperspektiven oder überhaupt die wirtschaftlichen Perspektiven von Zeitungsjournalismus auf analogem Papier sind, so wie wir es kennen. Darüber kann man diskutieren. Man kann da übrigens zu sehr unterschiedlichen Ansichten kommen. Man kann sagen, wir extrapolieren die Auflagenkurven, dann ist bald vorbei. Man kann sagen, dazu würde ich neigen, Wachstum wird schwierig, aber es wird noch sehr lange und viel länger, als manche Skeptiker jetzt glauben, ein gutes, profitables Geschäft bleiben und eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen. Man kann aber auch völlig euphorisch sein, wie zum Beispiel der Mitarbeiter oder der Gründer unserer Online-Firma Idealo, Albrecht von Sonntag. Albrecht von Sonntag, müssen Sie sich vorstellen, hat vor ungefähr 10 Jahren Idealo gegründet. Dann haben wir es gekauft, als es 6 Mitarbeiter hatte. Heute hat Idealo 700 Mitarbeiter. Davon sind 200 das, was man in der alten Welt Nutzwertjournalisten nennen würden, die also Produkttests machen. Idealo ist eine Preisvergleichsmaschine. Albrecht von Sonntag ist ein Typ, den man so als Idealbild des Digital Natives bezeichnet. Also er bewegt sich überhaupt nur in digitalen Welten und trägt Jeans und T-Shirt und das, was wir nennen, sozusagen die klassische Pudelmütze. Diese Pudelmütze, Albrecht von Sonntag, hat mir neulich gesagt, direkt nach einem Gespräch über die ganze Debatte Datenskandal, NSA, Snowden, Google, Datentransparenz, Datenmissbrauch, sagt der Döpfner, ich sage der Zeitung auf Papier eine großartige Zukunft voraus. Und dann habe ich gesagt, warum das? Er sagt, es wird Wachstum geben, es wird wieder Wachstum geben. Sag ich, warum? Sagt er, weil es der einzige Informationsträger ist, den ich als Nutzer benutzen kann, ohne etwas über mich preiszugeben. Und das ist ein ziemlich überzeugendes Argument. Es gibt keinerlei Transparenz. Was ich gelesen habe, wann ich gelesen habe, wo ich gelesen habe, wer ich bin, der das gelesen hat, was ich sonst noch so tue und kaufe, eine interessante These, eine überraschende These, so aus dem Mund eines Digital Natives. Sie sehen also Furcht und Hoffnung, beides. Ich würde mich bei meiner Zukunftsprognose, was den Zeitungsjournalismus betrifft, nicht alleine auf Albrecht von Sonntag und seine These von der Renaissance des Informationsträgers Papiers stützen. Vorsichtshalber nicht alleine. Deswegen sehe ich es in etwas breiterem Kontext. Ich glaube, wir müssen eigentlich definieren, was ist überhaupt Papier? Wenn wir Papier definieren als aus Zellstoff und Bäumen hergestelltes analoges Papier, so wie wir es kennen, dann muss ich mich hier als Zukunftseuphoriker sofort verabschieden, dann bin ich eher auf der skeptischen Seite. Wenn wir aber sagen, Papier kann in Zukunft intelligenter werden, es kann elektronisches Papier werden, digitales Papier werden, dann, glaube ich, stehen uns die besten Zeiten noch bevor. Und konkret beflügelt mich ein Treffen, das wir mit dem Management von Samsung hatten, wo sie uns Prototypen gezeigt haben, wie das digitale Papier, das elektronische Papier in einigen Jahren aussehen wird. Es wird nämlich genauso dünn sein wie Zeitungspapier. Es wird eine ganz dünne, rollbare, faltbare, vierfarbige Folie sein. Ich habe diese Vision, diese Idee zum ersten Mal schon im Jahr 2003 in einer öffentlichen Rede beschrieben, ohne zu wissen, dass es das jemals geben würde. Aber es lag irgendwie nahe, dass Bildschirme irgendwann intelligenter, anders, besser werden als das, was wir heute kennen. Und wenn das so ist, wenn also ein, wenn Sie so wollen, mehrfach benutzbares elektronisches Papier vorhanden ist, das ich genauso in die Tasche stecken kann, falten kann wie Zeitungspapier und ich darauf eben Zeitschriften, Zeitungen und andere Dinge lesen und nutzen kann, dann ist doch nicht mehr die Frage, welche Rolle spielt jetzt das analoge Papier, so wie wir es kennen, sondern es geht nur noch um die Frage, ob es uns bis dahin gelungen ist, den Zeitungsjournalismus vom analogen Papier zu emanzipieren. Und das, glaube ich, ist eigentlich die große, die fast historische, weit über den Tag und über das Jahr hinausreichende Aufgabe aller Verleger und aller Journalisten auf dieser Welt. Die Idee der Zeitung als verantwortliche Absenderschaft, die für unterschiedliche Zielgruppen Informationen und Unterhaltung so aufbereitet, dass man unterscheiden kann, was ist ein Gerücht, was ist eine Nachricht, dass man sich darauf verlassen kann, dass es unabhängig recherchiert ist und für den Fall, dass es falsch ist, dass der Absender dafür eine Verantwortung übernimmt und dass das Ganze unter einer Marke geschieht und dass das Ganze ein intellektuelles, inhaltliches Charisma entwickelt. Das ist doch eigentlich die Idee der Zeitung. Und wenn wir uns darauf verständigen können, dass diese Idee der Zeitung auf analogem Papier und auf digitalem Papier zum Leser kommen kann und über viele Jahre wahrscheinlich auf beiden oder noch ganz anderen Vertriebswegen, dann haben wir keinen Grund, pessimistisch zu sein. Da können wir uns extrem freuen auf diese Zukunft, denn unser Geschäftsmodell wird möglicherweise noch viel besser. Wir haben keine Papierkosten mehr, wir haben keine Druckkosten mehr, wir haben keine Vertriebskosten mehr. Aber wir können den gleichen oder sogar noch einen besseren Journalismus betreiben. Dass der Journalismus an sich auf digitalem Papier nicht notwendigerweise schlechter werden muss, sondern sogar besser werden kann, halte ich für beweisbar. Jetzt können Sie sagen, wenn man heute sich Online-Angebote anguckt, dann ist das aber nicht immer so. Da haben Sie recht. Aber das liegt nicht am elektronischen Vertriebskanal, sondern das liegt an uns. Das liegt an uns Verlegern und an den Journalisten, was man auf diesen Vertriebswegen treibt. Rein grundsätzlich jedenfalls bietet der digitale Vertriebsweg noch viel bessere Möglichkeiten, Qualitätsjournalismus anzubieten. Warum? Weil das elektronische Papier, anders als das analoge zu bedruckende Papier, viel ausführlicheren Raum bietet. Ich habe noch im Bleisatz gelernt bei der FAZ, da musste man die Artikel immer von hinten wegkürzen und da waren immer die schönsten Pointen in meinen Artikeln, schrecklich. Ja? Also in der digitalen Welt muss man das nicht mehr. Der einzige Grund, einen Text zu kürzen, ist der, dass er kurz besser ist als lang. Dann kann man ihn kürzen, ansonsten kann er 80 oder 800 Zeilen lang sein. Keine Grenzen. Zweitens, ich kann auf elektronischem Papier schneller und gründlicher oder langsamer sein. Ich kann schneller sein, weil ich eine Nachricht, sobald ich sie habe, sie sofort senden kann. Ich muss nicht mehr warten bis Redaktionsschluss, Druckschluss, Auslieferung. Ich kann aber auch, wenn ich sage, ich muss mal ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das überhaupt sehe, warum das so ist, ich kann gerne auch 3 Stunden oder 2 Tage warten. Und wenn man dann sagt, ja, aber der Wettbewerb, die anderen machen es auch so schnell, dann sagt man, das ist doch toll. Wenn es alle ganz schnell machen, ist doch interessant. Wenn es einer mal ganz langsam macht, dann hat der doch einen echten Wettbewerbsvorteil. Also, Sie haben viel bessere Möglichkeiten, schneller und langsamer, also überlegter zu sein. Sie haben außerdem mehr kreative Möglichkeiten, weil Sie neben dem Zugang zu geschriebenen Informationen, Sie wie wir Zeitungsjournalisten es kennen, natürlich auch das Medium Radio, akustische Signale benutzen können. Audio und Video. Sie können natürlich bewegte Bilder auch als selbstverständlichen Bestandteil in kurzer oder in langer Form Ihren Angeboten hinzufügen. Und Sie können das Ganze gestalterisch, ästhetisch natürlich unendlich viel attraktiver machen. Wir haben vorhin gesehen, wie die ersten Webseiten aussahen. Ehrlich gesagt, die jüngsten Webseiten sehen auch nicht viel anders aus. Die meisten Webseiten sehen immer noch aus wie hektografierte Flugblätter aus den 70er Jahren. Wir könnten da ganz andere Sachen machen, ästhetisch gestalterisch. Wir stehen wirklich erst in den Kinderschuhen. Manchmal erinnert es mich daran, in den Anfangstagen des Fernsehens, als man Radiomoderatoren gebeten hat, ihre Manuskripte vor der Kamera zu verlesen. Das sah zwar aus wie Fernsehen, war aber kein Fernsehen, weil es die Möglichkeiten des Fernsehens gar nicht genutzt hat. Ich habe manchmal das Gefühl, wir tun zwar so, als wenn wir Online-Journalismus betreiben, aber wir machen eigentlich noch gar keinen, weil wir ästhetisch, kreativ ganz andere Möglichkeiten haben. Und dann kommt noch hinzu, dass der Online-Journalismus eben einfach intelligenter sein kann, weil er durch die Interaktivität sofort den direkten Zugang zu seinem Leser hat und Zugang hat zu anderen Informationsressourcen. Ich weiß sofort im Digitaljournalismus, ob in meinem Artikel ein Fehler ist, weil es wird irgendein Leser geben, der mich sofort auf diesen Fehler hinweist. Wenn er recht hat, kann ich den Fehler korrigieren. Ich kann die Intelligenz meiner Nutzer einbeziehen, weil irgendwo da draußen ist irgendein Wissenschaftler, der über Quantenphysik noch mehr weiß als der Autor dieses Artikels aus dem Wissenschaftsressort und das sofort ergänzen kann um einen interessanten Aspekt. Das heißt, die Interaktivität und der Zugang zur Intelligenz der Nutzer ist auch eine Möglichkeit, Journalismus klüger zu machen. Ich weiß, es gibt nicht nur Schwarmintelligenz, es gibt auch Schwarmdummheit, aber es gibt eben auch intelligente Leute da draußen unter unseren Lesern, deren Intelligenz und Wissen wir einbeziehen können. Also einige Gründe, warum der digitale Journalismus besser werden kann. Grund genug, fast euphorisch zu sein. Zur Euphorie allerdings fehlt dann doch der Anlass, weil im Moment gibt es noch ein paar offene Fragen. Zum Beispiel die Frage, haben wir einen rechtlichen Rahmen, der verlässlich ist und nutzen wir den auch? Und haben wir überhaupt ein Geschäftsmodell in der digitalen Welt? Dazu ganz kurz noch, der rechtliche Rahmen, da muss man sagen, ausnahmsweise können wir heute eigentlich über die Politik nicht meckern. Die Politik hat geliefert. Die Politik hat das Leistungsschutzgesetz verabschiedet und damit meines Erachtens das getan, was der Gesetzgeber tun kann, um uns Verlagen eine rechtliche Grundlage für ein Geschäftsmodell in der digitalen Welt zu verschaffen. Jeder Verlag muss selbst entscheiden, ob und wie er dieses Leistungsschutzrecht verwertet. Er kann es über eine zentrale Verwertungsgesellschaft verwerten, er kann es individuell verwerten. Ich kann und will Ihnen da keine Empfehlung geben. Es wäre auch ganz kontraproduktiv, weil die meisten würden dann genau das Gegenteil von dem tun, was ich empfehle. Also insofern halte ich mich völlig zurück. Ich kann Ihnen nur sagen, warum wir es verwerten. Weil wir bei Axel Springer fest davon überzeugt sind, dass wenn wir mit dem, was wir von morgens bis abends treiben als Verlage, nämlich Journalismus ermöglichen, indem wir Reisen finanzieren, indem wir Recherchen finanzieren, indem wir Autoren bezahlen, indem wir Layouts machen. Wenn das kein geschütztes Recht ist, so wie das Recht des Musikverlages sich auch nicht darin erschöpft, dass der Songwriter nur ein Copyright hat, sondern auch der Musikverlag ein Leistungsschutzrecht hat. Oder wie der Kinoproduzent, der Filmproduzent auch nicht nur das Urheberrecht des Scriptschreibers geschützt hat, sondern auch sein originäres Recht als Filmproduzent. Wenn wir also als Verlage nicht glauben, dass wir ein solches Recht haben, dann, glaube ich, würde es in der digitalen Welt Verlage, so wie wir das verstehen, als journalistisch verantwortliche, verantwortungsvolle Häuser nicht mehr geben. Weil warum sollte sich einer noch die Mühe machen, für teuer Geld in Recherche und Journalismus zu investieren, wenn andere das viel smartere Geschäftsmodell haben und einfach über Copy and Paste sich das nehmen, was andere im Schweiße ihres Angesichts produziert haben, es kopieren und kommerziell verwerten. Deswegen sagen wir, wenn es die Möglichkeit gibt, uns Verlagen das Recht zu geben, dass wir entweder freiwillig entscheiden können, das dürft ihr von uns kostenlos haben, oder ansonsten aber bei jedem, der, sei er ein Wettbewerber, sei er, indem ein anderer Verlag ist, der ein anderes Verlagsangebot macht, und da nehmen ja manche auch sehr gerne das, was ihre Konkurrenten rausgefunden haben, oder weil er ein Aggregator ist, der also davon lebt, überhaupt nur andere Verlagsangebote zu crawlen, oder weil es sich um eine Suchmaschine handelt, die ebenfalls davon ein hochattraktives Vermarktungsgeschäft betreiben kann. Wenn also so ein kommerziell Interessierter das haben will, dann muss er dafür bezahlen. Ich habe immer gedacht, geschäftlicher Erfolg ist der Unterschied zwischen Einnahmen und Ausgaben. Hier wäre die Chance, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Und deswegen halten wir es für zwingend nötig, das zu tun und wirklich geradezu für eine architektonische Grundfrage. Und da ist nicht die Frage, wie viel kann man damit morgen verdienen? Das ist überhaupt nicht die Frage. Sondern die Frage ist, schaffen wir damit Voraussetzungen, um in 5 oder in 10 Jahren überhaupt noch ein Geschäftsmodell zu haben, wenn wir nicht uns einfach nur darin erschöpfen wollen, Mauern um die verbleibenden Papierangebote zu ziehen. Die zweite Frage ist, haben wir ein Geschäftsmodell, wenn diese rechtlichen Grundlagen gegeben sind? Und das, glaube ich, werden wir nur haben, wenn wir neben dem Zugang zu den bezahlenden Anzeigenkunden, so wie in der analogen Welt, auch in der digitalen Welt, Zugang zu dem zahlenden Leser haben werden. Das ist überhaupt schon eine Frage der Ehre. Das ist eine Frage überhaupt der Attraktivität. Wissen Sie, es ist so ein bisschen so, es gibt ja 2 Arten von Nachtclubs. Wenn Sie hier durch Berlin gehen, da gibt es eine Art von Nachtclub, da steht einer vor der Tür und sagt, hereinspaziert, schöne Mädchen. Ja, jeder, der ein bisschen Ehre im Leib hat, macht schnell, dass er auf die andere Straßenseite kommt. Und dann gibt es Clubs, da steht einer hinter der Tür und sagt, tut mir leid, heute nur für geladene Gäste. Da ist eine Schlange bis zum Ende der Straße. Warum? Weil das, was begehrlich ist, was sich nicht sofort anbiedert und gemein macht und kostenlos macht, natürlich immer begehrenswerter ist. Und deswegen, wenn wir nicht glauben, dass das, was unsere Journalisten im Schweiße ihres Angesichts jeden Tag erstellen, einen Wert hat und dass dieser Wert einen Preis hat, und wenn wir nicht glauben, dass wir davon auch Schritt für Schritt unsere Leserinnen und Leser überzeugen können, dann wird es, glaube ich, wirklich für das Charisma unseres Geschäftes, aber auch vor allen Dingen für das Geschäftsmodell unseres Geschäftes schwierig. Die letzten 15 Jahre haben gezeigt, mit Anzeigen alleine gelingt es nur wenigen, vielleicht Spiegel Online, vielleicht Bild.de. Ich könnte mich zurücklehnen und sagen, we are the last man standing. Aber wir wollen doch in einem gesunden Ökosystem operieren. Und deswegen braucht es Wettbewerber, und deswegen braucht es mehrere profitable Wettbewerber. Und wenn ich schaue, dass mehr als 100 deutsche Verlage sich jetzt schon mit Bezahlangeboten, übrigens bitte sagen Sie niemals Paywall oder Bezahlschranke, also wir zumindest bei Springer sind gegen alle Mauern und gegen alle Schranken. Wir errichten keine Mauern und Schranken, sondern wir machen Angebote, Abo-Angebote, Abonnement nannte man das, und man kann es auch in der digitalen Welt so nennen, oder Bezahlangebote. 100 Verlage etwa machen es schon, die anderen bereiten es vor. Das ist ermutigend, und diese Ermutigung sollten wir auch unbedingt in unserem gemeinsamen Interesse hier durch die Reihen gehen lassen. Ich glaube, dass das wirklich eine Zukunftsfrage ist. Und wenn dann einer wartet und sagt, ich bin mal schlauer als der andere und guck mal, was die anderen so für Erfahrungen machen, kann man so machen, aber ein bisschen Courage, ein bisschen Vorausgehen ist auch manchmal ganz gut, wenn man diese Herausforderungen betrachtet, in denen wir uns bewegen. Und eine Ermutigung, ein couragierendes Beispiel wird Ihnen jetzt der nachfolgende Redner John Harris, Chefredakteur von Politico, geben. Politico ist in Amerika eine im Wesentlichen digitale, in Teilen auch noch mit einem nicht unwichtigen Print-Element erfolgreich operierende Plattform für politischen Journalismus, die es in kurzer Zeit, vor etwas mehr als 7 Jahren gegründet, in kurzer Zeit zu einer der, manche sagen, zu der einflussreichsten Plattform für politischen Journalismus in Amerika gebracht hat. Manche streiten noch darüber, ist die New York Times vorne oder Politico. Es vergeht kaum eine große CNN- oder Fox-TV-Sendung, in der nicht auf Politico 2-3 Mal Bezug genommen wird. Die Politiker nehmen es ernst und ernster als jede Zeitung nur auf Papier. Das Schöne ist, Politico ist obendrein auch noch profitabel, hochprofitabel. Man kann also wirklich mit Qualitätsjournalismus Geld verdienen, denn Sie werden das gleich hören. Politico ist in dezidiertestem Maße ein Qualitätsangebot und hat ein qualitätsjournalistisches Verständnis. Es wurde gegründet von 2 ehemaligen Mitarbeitern der Washington Post, die Post im Jahr 2006 verlassen haben, um in der digitalen Welt was Neues zu wagen. Und ich mag das Beispiel aus 2 Gründen besonders gerne. Erstens, weil wir in Zukunft der europäische Joint-Venture-Partner von Politico sein werden. Deswegen habe ich in höchstem Maße ein Eigeninteresse und möchte auch gleich absolute Befangenheit erklären, nicht damit ein falscher Eindruck entsteht. Wir freuen uns darauf sehr, auch wenn wir Ihnen heute noch nicht viele Details dazu sagen können, weil wir es selber noch nicht kennen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, dieses Modell in Europa einzuführen. Der zweite Grund, warum ich mich über dieses Beispiel so freue, ist, weil Politico extrem ermutigend ist als Bezahlangebot. Und weil Politico mit diesem sehr selbstbewussten Qualitätsansatz obendrein mal gezeigt hat, was man mit Preispunkten machen kann. Wissen Sie, was ein Politico-Abo im Jahr kostet? $10,000. Und es gibt genug Leute, die dafür bezahlen, so dass die verdammt hohe Renditen erwirtschaften. Also Politico ist ein qualitätsjournalistisches Beispiel, es ist ein digitaljournalistisches Beispiel, es ist ein Bezahlangebotsbeispiel, und insofern hoffe ich, dass das, was John Harris jetzt vortragen wird, heute ein Mutmacher sein wird. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.